Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Konventionelle Agrarpolitiker, Ackerbauunternehmen, intensiv Tierhaltungsbetriebe als auch Futtermittelhersteller sehen sich der Kritik von Umweltorganisationen ausgesetzt. Industriestaaten wie Deutschland mit ihrer Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik trügen massiv zur Zerstörung der Artenvielfalt in Südamerika und in Asien bei, außerdem zur Verschärfung der Klimakrise. Der Import von Palmöl und Soja, unter anderem als Futtermittel, ist hier besonders im Fokus. Sojaschrot gilt als wichtigstes eiweißhaltiges Futtermittel in der Tiermast überhaupt. Allerdings nimmt allein die Fläche, die im südamerikanischen Mercosur-Staatenverbund für Sojaexporte in die EU gebracht wird, ungefähr ein Drittel der Fläche Deutschlands ein. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Hermann Josef Baken. Er ist der Sprecher der Geschäftsführung des Deutschen Verbands Tiernahrung, DVT. Wie soll bei einer so großen Fläche sichergestellt sein, dass die Futtermittel nicht auf Kosten wertvoller Natur angebaut wurden?
Wir haben in unseren Futtermitteln ganz wichtige Eiweißträger. Der wichtigste kommt aus der heimischen Region, das ist Getreide. Und dann kommt noch der Raps dazu, der ist auch sehr wichtig. Und wenn wir den Bedarf hier decken wollen, brauchen wir auch das sehr hervorragende Sojaschrot, was von seinen Eigenschaften für die Tierernährung absolut super geeignet ist. Ja, bei uns geht es auch darum, dass dieses Soja nachhaltig sein muss. Das heißt, wir haben das Ziel, nur aus nachhaltig zertifiziertem Anbau zu kaufen. Der Anteil ist mittlerweile 60% und dieser Anteil wird sich auch zunehmend in den nächsten Jahren weiter erhöhen.
Vermutlich stammen aber 20%, also ein Fünftel des von der EU aus Brasilien importierten Sojas, aus illegalen Quellen. Das heißt, das Risiko, dass Soja in Deutschland verkauft wird, das aus Entwaldung und Landraub stammt, ist groß.
Wir kaufen über Händler und teilweise kaufen auch unser Unternehmen direkt und vergewissern sich vor Ort über die Zuverlässigkeit der Angaben. Es gibt dann auch Zertifikate und insofern können wir sagen, dass der Anteil des entwaldungsfreien Sojas, also wo Flächen tatsächlich nicht umgewandelt worden sind, heute schon 67% beträgt. Das ist uns sehr wichtig und daran wollen wir auch weiter arbeiten. Leider gibt es natürlich auch immer in der Öffentlichkeit Bilder aus diesen Regionen, die machen uns natürlich auch nicht glücklich und wir wollen das auch weiter verbessern. Ja, der Feind des Guten ist das Bessere und deswegen arbeiten wir daran, letztendlich diese Zahl noch weiter zu erhöhen und immer mehr nachhaltig zu werden.
Das heißt, Sie können sich auch mit der schärferen Form des Lieferkettengesetzes, wie es auf europäischer Ebene vorbereitet wird, also nicht der deutschen Variante, anfreunden?
Na, das Lieferkettengesetz an sich, das ist vom Prinzip her eine gute Sache, aber uns macht natürlich Sorge, wie streng die Nachverfolgungskriterien dort ausgelegt werden sollen. Die Rückverfolgbarkeit im Prinzip ist von uns bereits ja auch schon erbracht, denn alles das, was nachhaltig ist, also das sind diese 60%, die können wir ja vollkommen nachvollziehen. Und da legen wir auch Wert darauf, dass insbesondere die Arbeitsbedingungen vor Ort, aber auch die Umweltbedingungen, dass die auf einem Niveau sind, wie wir sie uns auch in Europa vorstellen und auch in Deutschland vorstellen. Letztendlich geht es uns natürlich darum, dass wir vergleichbare Bedingungen haben wollen und müssen, dass die Bedingungen, die in Europa herrschen, auch gleichzeitig auch in Südamerika herrschen.
Wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, dann beziehen sich die Händler, die Futtermittelimporteure, auch die Ölmühlen immer sehr stark auf das Sojamoratorium in Brasilien, das in der Tat untersagt, den Handel und die Finanzierung und den Erwerb von Soja von Regenwäldern im Amazonas, die nach Juli 2008 gerodet wurden. Aber heutzutage stammt das Soja doch gar nicht mehr von dort, sondern aus dem Cerrado, das ist diese Savannen, also ökologisch auch sehr wertvolle Savannenregion in Zentralbrasilien. Und der Mechanismus ist ein anderer. Die Großgrundbesitzer umgehen das Moratorium, indem sie die Weideflächen ihrer Rinder im Cerrado zu Sojaplantagen umfunktionieren und die Rinder wandern dann in den Regenwald. Das heißt, sie können doch gar nicht nachvollziehen, was da tatsächlich zerstört wird.
Doch, wir können das in jedem Fall nachvollziehen. Und richtig ist auch, dass natürlich das Cerrado-Gebiet in Brasilien nicht zu den Regionen gehört, die wir unter nachhaltig verstehen. Und deshalb ist in jedem Einzelfall auch beim Kauf von Soja die ganz klare Frage, aus welcher Region kommt das? Wir können heute sagen, dass Brasilien natürlich ein sehr großes Land ist und auch deswegen wir auswählen können, aus welchen Regionen dass Soja bezogen wird.
Aus welchen Regionen kommt das denn dann in Brasilien vorwiegend?
Ja, aus ganz verschiedenen Ländern, die man im Einzelnen dann halt eben auch ja nennen müsste. Aber definitiv ist es so, dass Nachhaltiges dann tatsächlich nicht aus der Cerrado-Region kommt, sondern aus anderen. Und ja, wir im Einzelfall die Dokumente eben dann prüfen.
Für 1 Kilogramm Rindfleisch benötigt man bis zu 7 Kilogramm Biomasse. Wir brauchen jetzt nicht drüber feilschen, wie hoch da der Anteil an Getreide ist. Tatsache ist aber, dass 60% der Agrarfläche in Deutschland für Futtermittel verwendet wird. Das heißt, wenn weniger Fleisch gegessen würde, könnten auch mehr Leute mit Getreide satt gemacht werden. Könnten Sie sich denn eine Systemveränderung vorstellen?
Das ist ja letztendlich eine Frage, die auch der Verbraucher mitentscheidet mit seinen Verzehrgewohnheiten, mit seinen Konsumgewohnheiten. Zum einen muss man sagen, wir sind natürlich hier in Deutschland ein Land, das sehr leistungsfähig ist, was auch und auch klimatisch sehr gut geeignet ist für die Produktion. Wir haben wenig Wetterrisiken und insofern können wir die Pflanzen sehr hochwertig anbauen. Die Tierhaltung ist hier auf einem sehr hohen Niveau. Es gibt auch sehr viel Export und dafür braucht man natürlich auch Importe, logischerweise. Aber richtig ist auch, dass wenn man den Fleischkonsum reduziert, dass dann natürlich auch weniger Tiere gehalten werden müssen. Wir stellen ja auch schon in den letzten Jahren fest, dass hier und da der Fleischkonsum an der einen oder anderen Stelle reduziert wurde und die vegetarischen Nahrungsmittel einen Schub nach oben machen. Aber insgesamt müssen wir uns natürlich auch in die Weltmärkte einordnen und auch in den Bedarf. Und der ist, was das Fleisch betrifft, nach wie vor weltweit steigend, um den Eiweißbedarf der Menschen zu erfüllen.
Tatsächlich ist es ja so, dass Hochleistungshähnchen in deutschen Ställen ihr Potenzial nur entfalten können, wenn sie auch diese spezielle hochproteinhaltige Soja aus Lateinamerika erhalten. Das heißt, bräuchten wir eigentlich eine Umstellung bei der Tierzucht?
Wir haben ein sehr differenziertes Bild. Also für die Tierernährung, die Tiere müssen ganz speziell ernährt werden. Und so gibt es beispielsweise in der Milchviehhaltung heute fast überhaupt keinen Soja-Einsatz mehr. Da wird das hauptsächlich als Raps, das Eiweiß, eingesetzt. Und in anderen Bereichen brauchen wir wieder mehr Eiweiß, dieses Hochwertige aus dem Soja. Aber Raps ist auch hochwertig. Und ja, wir passen die Rationen so an, wie es eben für die Tiere und nach ernährungsphysiologischen Bestimmungen passt.
Könnten Sie denn auch mit Klee und Luzern hier aus Deutschland, aus Europa, Ihr Geschäft machen?
Ja, selbstverständlich. Alle Rohstoffe werden auf ihre Verwendbarkeit geprüft. Aber man muss das auch immer abwägen und unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten prüfen, passt das in den Kreislauf rein, ist das natürlich auch wirtschaftlich. Und insofern werden alle Möglichkeiten, insbesondere der heimischen Produkte, ausgenutzt. Und es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wenn man etwas Heimisches verwerten kann und nicht auf den Import angewiesen ist.
Haben Sie manchmal Sorge, die, sagen wir mal, Futtermittelindustrie könnte mitgerissen werden, falls es in der Fleischindustrie so eine Art Kodak-Moment gibt? Also das ist ja eine Anspielung, dieser Begriff, darauf, dass Digitalkameras die Kodak-Filme ratzfatz plötzlich sehr schnell überflüssig gemacht haben. Es gibt ja ganze Industriekonzerne, die erforschen, wie man Fleisch im Labor herstellt.
Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es auch in den nächsten 20, 30 Jahren Veränderungen ergeben wird. Aber letztendlich glaube ich, da bin ich fest von überzeugt, dass der Genuss an Fleisch oder überhaupt an tierischen Erzeugnissen, nehmen wir Milch, Eier, aber auch das Stück Fleisch und das Stück Steak, dass das nach wie vor eine Rolle spielt. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass die Menschen daran Freude haben, auch solche Produkte zu genießen. Selbstverständlich wird die Vielfalt entscheidend sein und es Veränderungen geben, aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Fleisch verzehren werden.